hoffe inständig, dass Sie den Text gelesen haben. Und es ist ein großes Stück Text, deswegen kann ich das nicht wiederholen oder referieren. Ich möchte Sie nun aufmerksam machen auf bestimmte Punkte, bestimmte zentrale Figuren im Text, die ich ja auch dann kommentieren werde, die sozusagen eine große Karriere gemacht haben. Sicherlich eine große Karriere hat gemacht das Wort Entfremdung. Ja, und das finden Sie in meiner Ausgabe 360, das heißt gleich unter der Punkt B, der sich entfremdete Geist, die Bindung. Also was ist diese Entfremdung? Jetzt ist dieses Wort nicht so modisch geworden, hat er irgendwie weggegangen vom Vokabular, vor allem in Deutschland, obwohl in Amerika man nach wie vor von Alienation, also Entfremdung, spricht. Es ist so, dass wir aufgehört haben an einem Punkt, der für Hegel sicherlich sehr wichtig ist, nämlich als er feststellte, dass man zwar denkt, dass man mit der Gesellschaft unzufrieden ist, eine eigene Moral hat, eine eigene Utopie, eigene Vorstellungen und so weiter, de facto orientiert man sich aber an die Sitten und Bräuche der Gesellschaft, in der man sich de facto befindet. Ja? Wir haben diese Beispiele diskutiert, dass wenn man Auto fährt, dann sozusagen, also nicht hegelische Beispiele, wenn man Auto fährt, dann stoppt man bei Rot und fährt bei Grün und so weiter und so fort. Wenn man auch gegen das fremde Eigentum auftritt, gegen sozusagen den Reichtum und denkt, dass die Reiche sind Heuschrecken und was auch immer, trotzdem vermeidet man es de facto und hält es für unangebracht, fremdes Geld und fremde Eigentum zu klauen, ja, also auf persönlicher Ebene. Das heißt, man protestiert zwar gegen bestimmte Umstände und soziale Gepflogenheiten, aber de facto folgt man ihm, wenn man in einer Gesellschaft lebt. Und irgendwie scheint es, das spürt sozusagen der Leser, irgendwie scheint es Hegel ein guter Weg zu sein, in einer Gesellschaft zu leben. Das heißt, im Frieden mit dieser Gesellschaft letztendlich und indem man die Wertvorstellungen dieser Gesellschaft im Wesentlichen teilt und befolgt. Es ist sozusagen angenehm, weil es auch faktisch so geschieht. Und wenn man sozusagen das akzeptiert, dann ist man mit sich und Gesellschaft im Wesentlichen im Frieden. Man muss nur einsehen, dass diese Bräuche und Sitten und Traditionen und Verhaltensweisen, dass sie irgendwie solche sind, die man nicht ohne Grund akzeptiert. Und diese nicht ohne Grund zu akzeptieren, das fällt einem schwer. Ja? Das heißt, es gibt im Grunde einen sehr, sehr schmalen Grat, ja? Oder ein sehr fest umrissenes, aber schmales Territorium, auf dem alles, was jetzt folgt, eigentlich sich abspielt. Es ist die Differenz zwischen einer resignierten Akzeptanz und einer, sagen wir, begeisternden Akzeptanz mit einem ausreichenden Grund. Es ist ganz klar, dass was im Endeffekt Hegel will, ist, dass diese Fähigkeit der faktischen Sitten zu folgen, als der einzige Vernünftige akzeptiert wird. Und es könnte auch sein, im Grunde, dass man das gleich akzeptiert, wenn man sozusagen das einmal irgendwie gesehen hat, dass es der beste Weg ist. Nur, diese direkte Akzeptanz sieht wie eine, wie gesagt, wie eine Resignation, wie eine Aufgabe der eigenen Position aus. Und das ist für den Menschen nicht gut. Ja? Es ist sozusagen nicht gut zu kapitulieren. Zumal, wie er auch zeigt, diese Sitten in sich selbst gespalten sind. Es gibt unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen Sitten. Es gibt Konflikt zwischen familiären Pflichten und gesellschaftlichen Pflichten. Das heißt, auch wenn man resigniert hat und aus dem Gefühl eine gewisse Kategorie diese Sitten akzeptiert hat, bleibt man in einer gewissen Unsicherheit darüber, was man eigentlich tun soll, das heißt, welche Normen und Traditionen man folgen soll, die sind zu pluralistisch, zu unterschiedlich. Das sind sozusagen, sie sind zum Teil auch widersprüchlich. Also man ist in keine angenehme Lage, obwohl es ein guter Weg zu sein scheint. Aber irgendwie geht man nicht diesen Weg ohne weiteres. Ja? Stattdessen wird man sozusagen total hysterisch. Und das ist genau das, was paranoid und hysterisch. Und das ist genau das, was Hegel im Abschnitt eigentlich am Ende des Textes beschreibt. Und er beginnt mit dieser Figur der Entfremdung. Er beginnt damit, indem er sagt, das Erste, was man merkt, wenn man diese Sitten anschaut, ist, dass diese Sitten relativ stabil sind. Und dass sie relativ stabil sind, hat man nicht das Gefühl, dass sie sozusagen so sind, wie der Mensch selbst oder wie das Denken des Menschen ist, weil das Denken des Menschen ist immer in Bewegung, in Aktion. Wir haben im Denken immer einen Prozess, immer eine Entfaltung und Entwicklung, immer einen Übergang. Wenn wir aber auf die Sitten schauen, das sind relativ stabil von Generation zu Generation in der zusammenhängenden Gesellschaft. Und das ist ein Widerspruch, das einem zeigt, dass diese Sitten sozusagen sich in einem anderen Rhythmus bewegen, als man selbst sich bewegt. Da entsteht eine gewisse Diskrepanz. Diese Diskrepanz führt dazu, dass man sozusagen, wenn man auch in einem Werden sich befindet, dieses Werden als Gewordenes, ich benutze ein bisschen ein anderes Vokabular, späteres Vokabular, dieses Werden als Gewordenes um sich herum beobachtet. Das ist der Begriff der Entfremdung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Zivilisation, in der ich lebe, anschaue, dann kann ich feststellen, dass alles, was in dieser Zivilisation geschieht, irgendwie künstlich ist und irgendwie künstlich produziert. Das heißt, irgendwann ist es geworden, das ist eigentlich im Fluss. Ja? Man sagt, vor allem über unsere Gesellschaft, das ist eine Gesellschaft der Flexibilität, wo alles fließt, wo alles sich bewegt, wo alles sich ständig ändert, ständig sozusagen etwas untergeht und ein neuer Schein, ja, und so weiter und so fort. Und man beklagt das, man sagt ja sozusagen, dass der flexible Mensch, ja, gibt es ja ein Buch von Richard Sennett, das findet man als eine Zumutung. Interessanterweise, wenn man dieses Buch von Sennett liest, der flexible Mensch, dann das Beispiel sind meistens Bauarbeiter oder überhaupt gelernte Arbeiter in einer Fabrik. Das heißt nicht die Menschen der Bildung, jetzt kommt die Frage der Bildung. Und Hegel beschreibt den Menschen der Bildung als einen genuinen Menschen, insofern, dass bei ihm die Gedanken, das Denken sehr schnell fließen. Es ist nicht so, dass der gebildete Mensch etwa mehr weiß als alle anderen. Ja, das ist sozusagen jemand, der etwas gelernt hat. Ja, der ist nicht gebildet, er hat was gelernt. Der gebildete Mensch ist derjenige, der schnell urteilt und bei ihm ein Gedanke, der andere Gedanke schnell ablöst. Es gab so einen berühmten russischen Schriftsteller, der ist auch in Deutschland übersetzt, ins Deutsche aber wenig gelesen, Rosenow. Und er wurde von einem Journalisten mal gefragt, was denken Sie über die Bauernfrage? Die Bauernfrage war wichtig. Und er hat gesagt, über die Bauernfrage habe ich sehr unterschiedliche Gedanken. Und das ist eben der Punkt, dass ein gebildeter Mensch hat über alles Problem, über was auch immer man gefragt ist, man hat sehr unterschiedliche Gedanken letztendlich darüber, ja, die sich ständig widersprechen und sich ständig ablösen. Ja. Man sagt das eine, im nächsten Augenblick sagt man das andere und man geht in alle Richtungen gleichzeitig. Und es geht so schnell, dass im Vergleich mit dieser Schnelligkeit der sich ablösenden Gedanken jeder gesellschaftliche Zustand zu stabil zu sein scheint. Ja. Ich sitze zum Beispiel in einer Fabrik und so weiter und so fort, in einer Verwaltung oder was auch immer. Ich höre zwar, dass es sich alles ständig ändert in unserer Gesellschaft und so weiter, aber ich merke, dass zumindest an meinem Arbeitsplatz, also wenn es nicht abgeschafft ist, ändert sich nicht so viel für zu lange Zeit. Ja. Ich habe in dieser Zeit schon hundert und tausend unterschiedliche Gedanken und Vorstellungen und ich sitze praktisch im gleichen Stuhl. Ja, das ist ja eben diese Entfremdung. Entfremdung ist eine zeitliche Diskordanz zwischen dem, wie das Denkprozess vorangetrieben wird bei einem gebildeten Menschen, bei einem Menschen, der schnell denkt, erstens überhaupt denkt und zweitens schnell denkt, und allem anderen, was um ihn herum passiert, es ist einfach zu langsam. Ja. Der Begriff Entfremdung wurde dann auf sehr unterschiedliche Weise benutzt. Er wurde benutzt durch Kajew in der Ökonomie des Begehrens, vor allem Franzosen, Sartre, Camus und viele andere haben es gemacht. Das heißt, ich wünsche mir etwas, aber wenn ich das, was mir wünsche, bekomme, fühlt es sich, als ob es fremd wäre, als ob es nicht das wäre, was ich gewünscht habe, weil meine Wünsche sind schon weiter. Ja? Sozusagen, mein Wunsch hat sich entfremdet. Ich erkenne das, was ich gewünscht habe, nicht wieder in dem, was ich im Endeffekt bekommen habe. Oder marxistischer Begriff der Arbeit. Ich arbeite zwar und tue etwas, zum Beispiel wie ein Künstler, aber wenn ich ein Bild oder einen Gegenstand sehe, das ich produziert habe, ich habe das Gefühl, es ist mir fremd. Ja, es ist mir fremd, weil ich schon eigentlich viel weiter bin. Oder wenn ich ein Buch schreibe, ich bin schon mit Gedanken viel weiter unterwegs. Ja? Und dieses Buch, das ich herausgebe, zum Beispiel, es ist mir völlig fremd. Ja? Jeder Autor weiß, dass es peinlich und unangenehm ist, zum Beispiel Pfannen zu lesen. Man ist einfach verzweifelt. Weil dieser Quatsch, den man gedacht hatte vor einem Jahr, scheint irgendwie dermaßen irrelevant mit einem nicht mehr zu tun zu haben, dass man so ein Gefühl hat, überhaupt ein falscher Platz bei falscher Aktivität zu sein. Und da ist das generell, gibt es diese Diskrepanz, ja, dieser Bruch zwischen der eigenen Emotion, Gedanke auf der einen Seite und welche Wirklichkeit, welche auch immer Art, wie auch immer schnell sie sich bewegt, ist ein bisschen später, sich ein bisschen träger und deswegen kommt es fremd vor. Ja, das ist diese Figur der Entfremdung, Alienation, durch die Zeit, das so extrem populär geworden war. Und nach wie vor ist ja entfremdete Arbeit, ja, sagt man vieles anders mehr. Das ist eine Arbeit, in die man nicht mehr glaubt. Ja. Man glaubt schon, aber das alles, man ist mit Gedanken woanders, aber man tut immer noch die gleiche Arbeit. Ja. Dann ist diese Arbeit entfremdet. Man ist fremd diesem Zustand. Na gut, also man bewegt sich schnell und man bewegt sich schnell in welchem Sinne? Also was tut man, wenn man denkt überhaupt? Wenn man gebildet ist und denkt. Und zynisch und bissig, wie Hegel ist, sagt er, letztendlich, wenn man denkt, dann denkt man nur, entweder ist es gut oder ist es schlecht. Glaubt überhaupt nicht an ein produktives Denken oder was auch immer. Weil ein produktives Denken ist eine Beschäftigung, ja, so eine Arbeit, die ist auch träge, ja, gewissermaßen. Was man sehr schnell tut, man findet etwas gut oder man findet etwas schnell. Oder man findet etwas schlecht. Na gut, und was findet man gut und was findet man schlecht? Na, ich habe gesagt, na gut, man findet zum Beispiel Regierung gut, ja, weil die Regierung sich um das Volk kümmert. Und man findet zum Beispiel das private Reichtum schlecht, weil es ist eine Manifestation des Egoismus. Die Menschen wollen nur für sich selbst und so weiter. Das denkt man und im nächsten Augenblick denkt man, eigentlich reich zu sein ist gut, weil man das genießen kann. Und Regierung ist eigentlich schlecht, weil die Regierung den Leuten die Normen verschreibt und sie unterdrückt, ja, und ihre Freiheit begrenzt. Ja. Und der Reichtum gibt die Freiheit im Unterschied zur Regierung. Man denkt das eine, man denkt das eine widerspricht dem anderen, man wechselt ständig die Position, man urteilt man so, mal in eine Richtung, mal in eine andere Richtung. Es ist eine Aktivität, sie eine absurde auf der einen Seite eine Aktivität, in der jeder teilnimmt. Übrigens ist es tatsächlich so, dass wir auf einer elementaren Ebene, das habe ich, das erlebt man gerade im Kunstmilieu, dass irgendwie alles, was geschieht, auf eine, was auch immer man sagt, auf einer elementaren Ebene sich reduzieren lässt, ob das ist gut oder das ist schlecht. Also dieses Urteilen ist sozusagen die Grundlage einer Bewegung. Und dann sagt Hegel, bei mir ist es auch seit 376, was ist dann dieses Urteilen? Ist es so ein verrückter, subjektiver Prozess? Eine unkontrollierbare Imagination, eines unkontrollierbaren Denkers. Und er sagt, nein, dieser Prozess selbst ist ein objektiver Prozess, tief verankert in der gesellschaftlichen Konvention der Form der Sprache. Weil nichts anderes ist das Urteilen als die Möglichkeit, bestimmte Sprache zu benutzen. Und zwar so zu benutzen, dass man versteht, was man sagt und andere verstehen das auch. Ja. Das heißt, die Sprache gibt uns diese Möglichkeit zu sagen, ich finde das gut oder ich finde das schlecht, das auszusprechen, das zum Beispiel zu schreiben und auch allgemein verstanden zu haben. Das heißt, dieses Denken ist nicht nur privat, ist nicht privat. Das ist sehr, sehr, das ist das Zentrale. Im Unterschied zu klassischem Denken, Sie erinnern sich, Hegel hat mit dem Begriff des klassischen Denkens zu tun, ganz am Anfang, als er darüber gesagt hat, dass man sein Denken auch beobachten kann, Denkprozesse beobachten kann, man ist gespalten und so weiter. Hier meint es was anderes. Er meint die Bildung als eine gesellschaftliche Funktion, als eine gesellschaftliche Praxis, die darin besteht, dass man eine Sprache entwickelt und Mittel entwickelt, um etwas schlecht oder gut zu finden. Zum Beispiel, man hat Fernsehen, man hat Zeitungen, man hat Medien, man hat Vorträge, man hat Publikum und so weiter und so fort. Man hat gesellschaftliche Institutionen und Mittel, die nichts anderes als Meinungsindustrie ja, sozusagen darstellen. Das heißt, man produziert Meinungen, wenn man hat Meinungen, man kann diese Meinungen aussprechen, man kann andere Menschen dazu bringen, diese Meinungen zu teilen und abzulehnen. Das heißt, wir haben eine riesige gesellschaftliche Praxis der Meinung, Produktion, Äußerung, Fixierung, Verbreitung und so weiter. Na gut, ist es aber so, hat man diese Praxis etabliert, er denkt an das 18. Jahrhundert ja sicherlich, und Anfänge der Presse, Anfänge des Buchdrucks, Anfänge der Massenverbreitung der Literatur, der Pamphlete und so weiter und so fort. Er denkt in erster Linie an die französische Aufklärung, an Voltaire, an Diderot. Dann sagt er, wir kommen dadurch zur Aufklärung. Wir kommen dadurch zur Aufklärung, das heißt, diese Meinungsindustrie wird so extrem mächtig, dass diese Meinungsindustrie beginnt, die Gesellschaft zu formen und beginnt, wirklich zu werden. Das heißt, durch die Propaganda und durch die gesellschaftliche Praxis, die damit verbunden ist, wird die Gesellschaft verändert. Das heißt, dieser Prozess des ständigen Urteils in allen Richtungen beginnt, die Gesellschaft zu verändern. Diese Veränderung der Gesellschaft durch diese Meinungspraxis nennt er Aufklärung. Wenn man jetzt, sagt er, sich fragt, was die Aufklärung ist. Zunächst einmal, sagt er, Aufklärung hat keinen positiven Inhalt. Das heißt, wenn man sagt, man ist aufgeklärt oder will aufklären, dann ist es immer polemisch. Man will immer sagen, dass der andere sich sozusagen befand, dass der andere, ich weiß nicht, falsch denkt, ja, gewissermaßen. Oder illusionär, oder verkehrt, oder wie auch immer, ideologisch sozusagen gefangen. Das heißt, die Aufklärung ist ein Kampfbegriff, also ein Begriff der Negation, also ein Begriff der Auflösung des festen Glaubens an irgendetwas. Und sicherlich dieser Kampf und diese Bewegung ist ja gerichtet, und er sagt ja, substanziell gegen den Glauben. Wenn Sie jetzt diesen Teil lesen, dann muss man ganz klar verstehen, weil sonst versteht man das Ganze nicht, was er unter Glauben versteht. Unter dem Glauben versteht Hegel Christentum. Und jetzt ist die Frage, was versteht er unter dem Christentum? Dann, um das zu verstehen, muss man weiterlesen, der Religionsteil, was ich Ihnen nicht aufgegeben habe zu lesen. Weil im Grunde braucht man 3 oder 4 Sätze, um den Inhalt zu summieren. Und es ist besser, das jetzt zu tun, an dieser Stelle, als später. Ja? Weil funktional gehört er dazu. Er hat aus Zensurgründen das so konstruiert, wie er das gemacht hat. Eigentlich gehört es dazu. Weil er benutzt dieses Wort Glauben überhaupt ohne das zu erklären, und erklärt hinterher. Er meint Folgendes. Er meint, dass ursprünglich, ich glaube, das wird jetzt wenig verstanden, ja, bei der Diskussion. Er wird, denkt ursprünglich, dass der ursprüngliche Zustand der Religion war die Kunst. Was ist die Kunst? Die Kunst ist die Fähigkeit, Götter und Mythen zu produzieren. Das heißt, etwas zu produzieren, woran die Menschen effektiv glauben. Ja? Das heißt, ich bin ein Künstler zum Beispiel und ich schaffe eine Statue Apollos. Die Menschen glauben, dass diese Statue lebt. Und wenn man diese Statue meinetwegen etwas opfert, dann wird man dafür belohnt. Und wenn man das nicht tut, wird man dafür bestraft. Das heißt, der Künstler schafft Götter. Seine Kunstwerke sind Götter. Sie agieren effektiv in der Welt. Sie agieren göttlich, sie agieren magisch. Und man glaubt an sie. Man glaubt an sie in dem Sinne, dass man sich ihnen unterwirft. Das Gleiche gilt auch für die Dichter. Ja? Wenn zum Beispiel Homer oder Hesiod, wer auch immer, schreibt, Pindar, die Mythen, ja? Dann sind es die Mythen, sind das die Texte, an die die Gesellschaft tatsächlich glaubt. Ja? Das heißt, sie glaubt, dass die Verhältnisse auf dem Olymp und so weiter genauso sind, wie sie in diesen Texten beschrieben sind. Das heißt, sei es ein Dichter, sei es ein Künstler, die können, wie damals gesagt wurde in der deutschen Romantik, die Götter stiften. Man stiftet die Götter. Alles andere sagen die Dichter. Man stiftet die Götter, man stiftet den Glauben, indem man Kunst macht. In diesem Sinne sagt später Hegel in seiner Ästhetik, dieser berühmte Satz, der 100-mal wiederholt wird, vor allem in der Postmoderne und so weiter, von Tausenden von Autoren, inklusive berühmte von wie Arthur Dante und so weiter. Die Kunst ist ihrem Wesen nach die Sache der Vergangenheit. Was meint er? Er meint, dass wir nicht mehr an die Kunst glauben können. Wir können nicht mehr glauben, dass die Kunst erstens, dass das Kunstwerk erstens eine Wahrheit ausspricht. Wir denken, dass das, was das Kunstwerk ausspricht, nicht die Wahrheit, sondern die Fiktion. Und zweitens, wir glauben nicht, dass das Kunstwerk lebt. Lebt nicht im Sinne, dass man Leben abbildet oder lebendig ist, also nicht in welchem Sinne auch immer, sozusagen, wie man das heute so schreibt, ja. Sondern in einem radikalen Sinne, ja, dass das Kunstwerk zum Beispiel einen bestrafen kann oder dafür sorgen kann, dass einer bei einem Kampf siegt, ja, und so weiter und so fort. Also das passiert nicht. Ja. Und da das passiert nicht, ist die Kunst als Aktivität grundsätzlich nicht mehr relevant. Und das einzige Thema der Kunst, sagt er in der Ästhetik, ist ihre Irrelevanz zu demonstrieren. Das heißt, das einzige Medium, in dem die Kunst gemacht werden kann und gemacht wird, ist das Medium der Ironie. Ja? Warum ist die Kunst die Sache der Vergangenheit und warum die Ironie ist die einzige Möglichkeit, die Kunst zu praktizieren? Und seit wann? Er sagt, seit dem Aufkommen des Christentums oder seit dem Aufkommen des Glaubens. Das heißt, der Glaube ist eine Stufe nach der Kunst. Was ist der Glaube? Der Glaube ist ein Gedanke, den man für richtig hält, obwohl man diesen Gedanken nicht sieht. Ja, das heißt, der Gott Christentums ist ein unsichtbarer Gott. Dieser Gott kann man sich nicht vorstellen, weil dieser Gott ist in reiner Subjektivität, ist ein Denkpraxis, ist eine Denkpraxis. Und zwar eine solche Denkpraxis, die die ganze Welt denkt. Ja, das heißt, die christliche Religion versteht Hegel als eine Behauptung, dass es nur Denken gibt, Gottes Logos, Logos ist Gott, und dass dieses Denken, dass die ganze Welt denkt, und das bedeutet, dass die ganze Welt sozusagen von Anfang an geistig ist. Dieser Denkprozess kann man aber nicht darstellen, weil wir Hegel sagt, das Denken kann man nicht vorstellen. Man kann zwar denken, aber eine künstlerische Darstellung oder überhaupt irgendwelche Darstellung des Denkens ist prinzipiell unmöglich. Und da die Kunst das nicht kann, ist die Wahrheit abgewandert von Kunst, von der Kunst ins Denken, ja, in abstrakte Begriffe. Das heißt, undarstellbare Begriffe. Und das war für ihn eine wichtige These. Dass sozusagen, dass die Wahrheit undarstellbar ist. In welcher Form auch immer. Auch dieses Buch ist keine Darstellung der Wahrheit. Weil es gewissermaßen ein Kunstwerk ist. Das Denken ist undarstellbar. Das Denken ist ein effektiv stattfindender Prozess. Und dieser effektiv stattfindende Prozess nennen wir Gott. Ja, weil was tut Gott eigentlich? Er denkt. Ja. Und da er denkt, ist sozusagen ist die Welt da, ja, weil er diese Welt denkt. Daraus folgt, dass die Welt ist nicht etwas, was dem Denken entgegenstellt oder entgegengestellt wird. Das heißt, die Welt ist erkennbar. Erkenntnisdrang und Erkenntnisprojekt ist mächtig. Alles, was in der Welt ist, kann man denken. Alles, was in der Welt ist, kann man erfahren. Alles, was in der Welt ist, kann man sozusagen aneignen in Form der denkerischen Auseinandersetzung damit. Das ist die Phänomenologie des Denkens. Also es gibt nichts Unzugängliches, es gibt kein Jenseits. Interessanterweise ist Christentum für Hegel eine Behauptung, dass es kein Jenseits gibt. Ja? Es gibt kein Jenseits in dem Sinne, dass es gibt nichts, was für das Denken nicht zugänglich wäre, denn der Gott ist nichts anderes als das Denken selbst. Und das bedeutet, dass wenn ich denke, dann kann ich alles begreifen, was Gott denkt. Ja? Es gibt nichts, was außerhalb des Denkens wäre. Und das heißt, es gibt nichts, was außerhalb meines Denkens ist. Dann sagt er, ja gut, aber was sagt die Aufklärung? Die Aufklärung sagt genau das. Die Aufklärung sagt, ein gebildeter Mensch denkt, er erkennt die Welt, er kann alles erkennen, er kann alles begreifen, es gibt nichts Verborgenes und so weiter und so fort. Warum attackiert dann die Aufklärung das Christentum, also den Glauben? Er sagt zunächst einmal, oder da kommt diese schwierige Figur, er sagt zunächst einmal, sagt die Aufklärung, dass der Glaube des Christentums ist eine Lüge. Das heißt, sie sagt, dass die Priester und die Obrigkeit die Menschen täuschen, um sie auszubeuten und sie zu beherrschen. Und man muss diese Täuschung aufdecken, man muss diese Lüge aufdecken und diese Herrschaft dann abschaffen, ja, mittels der Aufklärung. Gut, sagt er, aber was sagen die Priester? Die Priester sagen nichts anderes, als dass das Denken das Wichtigste ist und dass das Denken herrscht. Das sagen auch die Aufklärer. Das heißt, wenn die Aufklärer sagen, dass sie etwas sagen, was die Priester nicht sagen, dann ist es eine Lüge und Verleugnung. Das heißt, nicht die Priester lügen, sondern die Aufklärer. Und dann kommt diese lange sozusagen Periode, wo er sagt, dass die Aufklärung ist eine totale Verleugnung, totale Lüge und eine Verkehrung des Christentums, eine Verkehrung der Religion, eine Verleumdungskampagne ohnegleichen. Ja. Und sonst gar nichts. Ja. Das würde bedeuten, er ist nicht auf der Seite der Aufklärung. Plötzlich aber kommt diese Umkehrung und er stellt die Frage, die dann Khrushchev wieder aufgenommen hat. Aber es wurde, glaube ich, dann von vielen übersehen, obwohl die ist sehr interessant. Er hat gesagt, ja, aber was ist das Wesen der Verleumdung und warum ist die Verleumdung überhaupt möglich? Ja, wenn die Verleumdung funktioniert, dann muss etwas sein. Ja. Also das Problem ist, dass Christentum und der Glaube alles denkt, im Grunde ist das Denken, alles denkt, aber nicht alles zugibt. Es gibt eine gewisse Intransparenz. Ja? Was er intensiert, was will er sagen? Er sagt das nicht direkt. Aber aus dem Text und generell Diskussion ist vielleicht zu rekonstruieren. Wenn man zum Beispiel mit Kirche zu tun hat und mit Kirchen im Glauben, dann sind alle Gedanken drin. Zum Beispiel, man sagt, es gibt ja Satan, ja, und dieser Satan ist so nicht gut, ja. Der verführt die Menschen und sagt das und jenes und das ist so negativ und das ist negativ und das ist negativ und das ist negativ und es gibt Heresien und es gibt jenes und jenes. Also alles ist da. Aber dann sagt Kirche, aber das sind alle sündige Gedanken. Das sind zwar Gedanken, die gibt es ja, aber sie dürfen sie nicht denken, weil das sind die diabolischen und sündige Gedanken. Das heißt, aber warum eigentlich, sagt Hegel, ja? Warum sollen wir sie nicht denken? Wie können wir überhaupt als gebildete Menschen unser Denken kontrollieren? Wenn wir überhaupt irgendetwas denken, und wir denken zum Beispiel, dass es nicht schlecht wäre, sozusagen den Glaube auszubeuten, um eine Herrschaft zu etablieren. Das denken wir eigentlich. Ja? Das tun wir auch zum Teil. Und das wird auch thematisiert, dass man das machen kann. Ja? Das ist so eine diabolische Versuchung. Ja? Aber die ist irgendwie, ja, darüber kann man nachdenken und darüber denkt man nach. De facto. Aber gibt das nicht zu. Was ist der Aufklärung, sagt in diesem Sinne? Aufklärung ist eine Forderung an die Kirche zuzugeben, dass die Kirche es tatsächlich aufdenkt, unter anderem. Nicht, dass er nur das denkt, ja, sondern dass es auch das denkt. Das heißt, dass die Gedanken sind schmutzige Gedanken oder sündige Gedanken oder negative Gedanken oder verbotene Gedanken oder Gefühle oder Begierden und so weiter. Das ist kein Grund, keinen Grund, sie nicht zu denken oder nicht zuzugeben, dass man das tatsächlich denkt. Weil wenn man das tut, verstößt man gegen die Hauptregel, und die Hauptregel besteht darin, dass man sozusagen nur dann die Wahrheit entdeckt, indem man sozusagen die Natur des Denkens erforscht und versteht, was das Denken ist. Na gut, wenn man das tut, muss man alles zugeben. Und in diesem Sinne sagt er Folgendes, dass die Kirche wird verleugnet, alles, was die Aufklärung sagt, ist falsch. Christentum sieht absolut anders aus und so weiter und so fort, aber es genügt ein paar Schriften von der Aufklärung, damit die ganze Kirche kollabiert. Und die Frage ist, warum die Kirche kollabiert. Und dann sagt die Kirche kollabiert, weil sie nichts anderes sagt, als das, was in diesen Schriften steht. Das heißt, sie sozusagen denkt auch das Gute, das Göttliche und so weiter. Aber sie denkt das auch, ja? Sie gibt das nun nicht zu. Und wenn die Leute das lesen, dann erkennen sie das einfach wieder. Und können nicht sagen, mit gutem Gewissen, das ist etwas, was wir nicht gefühlt und nicht gespürt haben und nicht gedacht haben. Wir haben das nur unterdrückt und nicht ausgesprochen. Und das heißt, sie sind baff, ja, ratlos und kapitulieren. Koschew schreibt nicht ohne Grund, dass jede Revolution mit der Verleumdung beginnt, ja? Zum Beispiel die französische, die russische auch, ja? Mit falschen Anschuldigungen in Bezug auf die Macht. Ja? Aber er sagt, dass die Verleumdung deswegen funktioniert, weil es die Macht eine Atmosphäre der Geheimnistuerei schafft, in der diese Verleumdung eigentlich ohne jeden Widerstand sich ausbreiten kann. Sozusagen die Macht schafft selbst den Raum, in dem Lüge und Verleumdung sich ausbreiten und diese Macht zum Sturz bringen. Das ist sozusagen in der Kirche so. Die Kirche schafft einen Raum des Verbotenen, der nicht ausgesprochenen, des Gedachten, aber nicht geschriebenen. Und dieser Raum, wenn die Aufklärung dort ausbreitet, bringt das ganze Gebäude zum Sturz. Gut, ist das getan? Was bleibt dann? Es ist ganz klar, dass wir haben es mit Bildung erfahren, wir haben es Aufklärung erfahren. Jetzt in der Aufklärung zeigt das Denken sich als Prozess von keiner mehr Zensur, von keiner mehr Unterdrückung, von keiner mehr moralischen Skrupeln und so weiter kontrolliert wird, zeigt, was es ist. Ja? Na gut, wenn das Denken ist eine Kombination, sich schnell ändernder Kombination, Abfolge, sich widersprechender Urteile, dann kann man sagen, dass das Denken ist schlicht und einfach nichts. Also das Denken ergibt insgesamt eine Nullsumme. Das Denken, sagt er, ist ein reiner Abgrund, ist eine reine Negativität, die alles vernichtet, was sie eintrifft, alles auflöst und untergräbt. Weil alles, was wir antreffen, beginnen wir von allen Seiten zu analysieren, von allen Seiten zu beurteilen, von allen Seiten zu analysieren. Am Ende bleibt nichts mehr übrig. Ja. Am Ende sozusagen wird alles platt gemacht. Und er sagt, dass das Denken ist das alles, was platt macht. Ja. Und alles, was nach dem Denken übrig bleibt, ist platt und banal. Sozusagen die Geheimnisse verschwinden, Mysterien verschwinden, Autorität verschwindet, Glaube verschwindet, Magie verschwindet, alles wird banal. weil es einfach alles, was substanziell ist oder interessant ist und so weiter, wird alles platt gemacht. Es bleibt sozusagen uninteressante, banale, bürgerliche Gesellschaft. Ja? Der Interessant ist nur, der, wo jeder nur seine persönlichen Interessen verfolgt, im Sinne der Aufklärung. Ja? Sagt, die Aufklärung ironisiert über die Menschen, die Askese praktizieren oder sich entsagen oder sich opfern und so weiter, weil das alles ist schon weg. Also es kommt diese platte bürgerliche Wirklichkeit. Aber platt machen ist nicht nur eine Denkpraxis oder sprachliche Praxis, oder es reicht nicht aus, damit sich etwas bewegt. Für ihn ist die Tat das Entscheidende. Also es muss wirklich ernst gemacht werden mit der Plattmachen. Und ernst mit der Plattmachen ist die Revolution. Revolution ist eine Form, in der das Denken sich als Denken, als eine reale Praxis, die Macht ergreift und ausübt. Diese Praxis ist die Praxis der absoluten Freiheit des Denkens und die absolute Freiheit des Handelns. Die Freiheit des Handelns insofern, dass das Handeln dem Denken einfach folgt. Und das, was man denkt, tut man ja auch. Also es ist eine spontane Realisierung des Denkens in der Praxis. Und das sieht folgendermaßen aus, dass man, weil das Denken nichts anderes als alles vernichtende Kritik ist, alle einfach umbringt. Und zwar sehr schnell. Also das Problem ist, dass sozusagen die Revolution findet nur dann statt, wenn die Mittel, technische Mittel da sind, er meint die Guillotine, ja, offensichtlich ja, aus dem Text folgen, wo die Vernichtung sehr schnell funktioniert, das heißt augenblicklich, das heißt mit der gleichen Schnelligkeit wie Abfolge der Gedanken im Kopf. Ja. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Da gibt es eine Fraktion, es gibt eine Gruppe, die irgendetwas behauptet. Die Leute sind damit einverstanden und denken, das ist die Volonté générale, das ist der allgemeine Wille, das ist der Ausdruck der allgemeinen Meinung und Ausdruck des allgemeinen Denkens. Also sie bringen diese Gruppe an die Macht und eliminieren alle anderen. Also warum töten sie sich? Er sagt, dass sie töten alle anderen, weil unter dem Aspekt des Denkprozesses nur das Denken selbst hat Wert. Der Mensch, der denkt, hat keinen Wert. Das heißt, wenn der Mensch das Falsche denkt, wird er einfach getötet. Ja. Okay, weil er sozusagen sonst zu nichts taugt. Ja. Also, er wird abgeschafft, mit ihm wird ein gewisses Denksystem abgeschafft, aber in dem Moment, an dem diese Regierung, diese Gruppe an die Macht kommt, kommt man sofort zum nächsten Gedanken. Ja? Und der nächste Gedanke besteht darin, dass diese Gruppe doch eine Gruppe ist. Also es ist eine Gruppe, die hat eine bestimmte Ideologie und hat ein bestimmtes Programm. Und da es eine Gruppe ist mit einem bestimmten Programm, kann es nicht sein, dass diese Gruppe den allgemeinen Willen darstellt, weil der allgemeine Willen hat viele Gedanken und viele Projekte. Deswegen wird diese Gruppe geköpft und durch eine andere Gruppe ersetzt, die dann den Anspruch erhebt, allgemeine Wille zu machen, und dann kommt das Gleiche wieder. Das heißt, mit einer unglaublichen Schnelligkeit, ich beschreibe die französische Revolution, und mit unglaublicher Effizienz wird dieser Denkwechsel, wechselnde Gedanken im Denken, als in die gesellschaftliche Praxis umgesetzt, als ein Abfolge des ständigen Tötens. Und dieses ständige Töten inszeniert im Zentrum von Paris, ja, und so weiter und so fort, in der Guillotine, funktioniert als eine Abbildung des Denkprozesses und stellt dieser Prozess dar. Das heißt, sagte das einzige Werk und Tat der allgemeinen Freiheit ist daher der Tod, und zwar ein Tod, der keinen inneren Umfang und Erfüllung hat, denn was negiert wird, ist der unerfüllte Punkt des absoluten Freien selbst. Er ist also der kälteste, platteste Tod, ohne mehr Bedeutung als das Durchbauen eines Kohlhaupts oder ein Schluck Wasser. Das bedeutet, dass wenn man jetzt in Bezug etwa auf Auschwitz und so weiter über eine Banalität des Todes spricht und so weiter und so fort und Mechanisierung des Todes und so weiter, dann ist es von Hegel schon beschrieben, anhand der Französischen Revolution, die ganze Rhetorik, das kommt von Adorno, Heidegger, diese Beschreibung, die ganze Rhetorik ist der Hegel entnommen, diese Banalität des Todes und die Banalität des Bösen und was auch immer, das ist alles drin. Und es geht eben darum, dass wenn ich nichts habe außer Freiheit, und Freiheit ist nichts, und nichts bin als eine übergängliche, vergängliche Verkörperung des reinen freien Denkens, dann habe ich, wie gesagt, nichts, ja, sonst. Ja, ich kann nichts opfern. Wenn ich umgebracht werde, ist es irrelevant. Ja. Das Denken geht einfach weiter, ja, als gesellschaftliche Praxis. In der Plattheit dieser Silbe, also er beschreibt sozusagen diese Enthauptung dieser Silbe, besteht die Weisheit der Regierung, der Verstand des allgemeinen Willens, sich zu vollbringen. Die Regierung ist selbst nichts anderes als der sich festsetzende Punkt oder die Divinität des allgemeinen Willens und so weiter und so fort. Die siegende Fraktion noch heißt Regierung, und da sie Fraktion ist, liegt unmittelbar der Notwendigkeit ihres Untergangs. Verdächtigt werden ist gleich wie schuldig sein. Ja, weil es gibt kein Unterschied mehr zwischen Denken und Tat. Das heißt, bin ich verdächtig, bin ich schon schuldig. Ja. Es soll nichts bewiesen werden in der Praxis, weil in der Praxis ist es immer schon so. Ja. Das Denken ist schon Praxis und wird sofort umgesetzt. Und dann kommt diese berühmte Passage über das Ende der Geschichte. Ah? Seit 438, wo sozusagen die Postmoderne und Posthistoire und so weiter angekündigt wird. Hegel fragt sich die ganze Zeit, also durch die ganze Phänomenologie, was ist das reine Denken? Was ist das Denken schlechthin? Nicht dieses konkrete Denken, nicht diese konkrete Ideologie, nicht diese konkrete Theorie, nicht dieses konkrete, sondern Denken als Prozess an sich und für sich. Ja? Also Denken also an sich und jetzt für sich. Also wie kann ich erkennen, was das Denken ist? Und dann kommt er zum Schluss, ich kann erkennen, was das Denken ist, oder Denken zeigt sich nur in einer Form. Diese Form ist der politische Mord. Diese Form ist Guillotine. Wo die Köpfe einer nach dem anderen rollen, ja, das ist das reine Denken. Da zeigt sich das Denken schlechthin, als es tatsächlich stattfindet. Nicht, wie man denkt, dass es stattfindet. Und nicht wie man imaginiert, sondern wie es tatsächlich sich vollzieht. Das heißt, als eine Ablösung eines Gedankens durch den anderen Gedanken. Ja, das Denken ist eine ständige Ablösung eines Gedankens durch einen anderen Gedanken. Und das bedeutet eine Ablösung von einem Kopf gegen den anderen Kopf in schnelle Abfolge. Das heißt, wenn man die Arbeit der Guillotine sieht, man sieht das Denken in Achtung und man ist zur Erkenntnis gekommen. Ja, das ist der zentrale Punkt. Dass es keine weitere Erkenntnis ist generell möglich. Es ist nicht, der Punkt ist nicht der, dass man sozusagen, man sagt immer Ende der Geschichte und so weiter, man sicherlich weiter Kriege führt, oder man weiter erkennt ja, ich weiß nicht, das oder jenes in der Natur zum Beispiel. Aber Hegel interessiert sich nur für eine Art der Geschichte, nicht für alle Arten der Geschichte, sondern für eine Art. Und diese eine Art der Geschichte ist die Geschichte des Selbstbewusstseins und des Selbsterkenntnisses. Das heißt, die Frage danach, was ist der Prozess, was ist der Mensch selbst und was ist das Denken selbst. Ja, nicht was das andere ist, Natur, Atome und so weiter, sondern was ist das Denken selbst, dass dieser Atom und so weiter denkt, weil das ist das ultimative Wissen. Und er denkt, also er kommt zum Schluss, dass wenn man die Guillotine sieht, ja, dann ist es das. Ja. Man braucht keine Erkenntnis mehr, man hat alles gesehen. Sonst alles andere ist nicht mehr informativ. Und er sagt, und insofern diese Substanz, also Substanz des Denkens, sich als das Negative für das einzelne Bewusstsein gezeigt hat, bildet sich also wieder die Organisation der geistigen Massen auf, denen die Menge individuellen Bewusstseine zugeteilt wird. Diese Menschen, welche die Furcht ihres absoluten Herrn, des Todes, empfunden, lassen sich die Negation und die Unterschiede wieder gefallen, ordnen sich unter die Massen und kehren zu einem geteilten und beschränkten Werke, aber dadurch zu ihrer substanziellen Wirklichkeit zurück. Der Geist wäre aus diesem Tumulte zu einem Ausgangspunkt der sittlichen realen Weltbildung zurückgeschleudert, welche durch die Furcht des Herrn, die wieder in die Gemüter gekommen, nur erfrischt und verjüngt wurde. Der Geist müsste diesen Kreislauf der Notwendigkeit von Neuem durchlaufen und immer wiederholen, wenn nur die vollkommene Durchdringung des Bewusstseins und der Substanz der Resultat wäre. Das heißt, wenn ich erschrocken wäre, etwas vom Krieg oder von einer unglaublichen Katastrophe und so weiter, von einem Weltkrieg oder so. Und dann hätte ich gesagt, okay, ich kehre zunächst einmal zu meiner üblichen Beschäftigung zurück, weil ich bin zu müde, ja, sozusagen postrevolutionär oder postkriegerische Müdigkeit, ja, man baut auf wieder und sozusagen, man geht zurück, es ist immer konservativ so die Gesellschaft, aber dann mache ich noch einen neuen Anlauf. Aber er sagt, das ist nicht der Fall. Es ist fast so, aber nicht der Fall, weil hier wird nicht etwas Äußeres als Bedrohung gezeigt, sondern das Denken selbst wird zur absoluten Bedrohung. Und das bedeutet, dass diese Negation ist die letztmögliche. Es gibt sozusagen kein Schrecken weiter. Das Selbstbewusstsein wird also zu reinem Wissen von dem Wesen als reinem Wissen. Es ist eine moralische Gestalt. Was meint er dadurch? Er meint dadurch Folgendes, obwohl er das nicht so direkt sagt. Er sagt, dass, um zu verstehen, was er meint, und Kozhev hat das irgendwie nicht richtig interpretiert, letztendlich. Er meint Folgendes. Wenn wir zum Beispiel mit der Urszene der hegelischen Philosophie beginnen, ja, das ist die Urszene der Teilung zwischen Herrn und Knecht. Das heißt, es gibt einen Kampf auf Leben und Tod, der Herr gewinnt und der Knecht unterordnet sich unter. Ja, ordnet sich unter. Jetzt, was passiert jetzt? Wer ist der Herr? Wer tötet? Wer hat eine solche Macht, die alle anderen automatisch unterwirft? Das ist die Vernunft. Weil die Vernunft äußert sich als eine absolute uneingeschränkte Gewalt. Und zwar eine uneingeschränkte Gewalt gegen alle gleichzeitig. Ja, das heißt, die Guillotine und die französische Revolution hat getan, weil sie die Vernunft in die politische Aktion übersetzt hat, dass die Vernunft selbst ist eine absolute Gefahr und ein absoluter Tod, aber die Vernunft ist ein Herr und eine Rebellion gegen die Vernunft ist nicht möglich, weil eine Rebellion gegen die Vernunft selbstvernünftig wäre. Das heißt, eine Fraktion der Vernunft und damit zu scheitern verurteilt. Das heißt, wenn die Vernunft, wenn etwas anderes als die Vernunft selbst herrscht, dann kann man Vernunft benutzen, um diese Herrschaft zu vernichten. Wenn aber die Vernunft herrscht, und zwar die Vernunft herrscht als absoluter Herrscher, der mit dem Tod der Allgemeinheit identisch ist, dann muss die Allgemeinheit sich beugen und wir werden zu Sklaven der Vernunft. Und das ist der zentrale Punkt bei Hegel. Dass die Vernunft zu akzeptieren, bedeutet nicht in der Vernunft und durch die Vernunft frei sein. Man ist nur dann genuin frei durch die Vernunft, wenn man von der Vernunft umgebracht wird. Dann ist man frei. Wenn man aber von der Vernunft nicht umgebracht ist, wie in einer Urszene, sondern überlebt, dann überlebt man nicht als durch die Vernunft und in der Vernunft frei, sondern man überlebt als die Sklave einer rationalen, vernünftigen Ordnung und arbeitet für die Vernunft. Und derjenige, der für die Vernunft arbeitet, ist Beamter, sagt er später. Ja. Weil er hat keine Gefühle, das sagt er ungefähr hier, aber auch entwickelt weiter, hat keine Gefühle, keine Regungen, kein Begehren, keine eigenen Gedanken, keine Individualität, sondern er realisiert nur das, was rationale Vernunft und was die Gesetze und so weiter diktieren. Er ist ein reines, leeres Vehikel, ein reines, klares der Vernunftsordnung. Das ist die moderne Bürokratie, wie sie dann später von Max Weber beschrieben worden war. Automaten der Vernunft. Ich war auf Automaten des Gesetzes, die nur nach Vorschriften agieren. Sie sind die Sklaven und die Sklaven, weil die tiefen Schrecken und tiefen Terror in ihrer Adern haben. Ja? Innerlich zittern sie und sie zittern vor der Revolution. Und sie zittern vor der Revolution zu Recht, weil die Revolution ist nichts anderes als Demonstration, ultimative Demonstration der Herrschaft der Vernunft. Ja, das heißt, wenn sie nicht vernünftig sind, dann Vernunft tötet. Durch die revolutionäre Aktion. Das heißt, die Vernunft entpuppt sich, oder das Denken entpuppt sich als eine ultimative Bedrohung, der man nicht entgehen kann, der man noch beugen kann. Man kann nicht irrational oder antirational denken, weil das ist sinnlos, die Vernunft siegt. Und wenn die Vernunft genug provoziert wird, dann die Vernunft siegt in der Form der allgemeinen Vernichtung von allen. Und zwar schnell. Schnelle Vernichtung der allen. Das ist sozusagen das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist nichts anderes als eine ultimative Sklaverei. Ja, man beginnt mit einer relativen Sklaverei, indem man sich dem Herrn, realen Herrn, als realen Menschen unterwirft. Und dieser Unterworfensein einem realen Menschen hat etwas Irrationales und Unangenehmes, aber auch provoziert einen Verdacht, dass wenn man klug und intelligent genug ist, kann man das entweder umgehen oder diesen Herr abschaffen. Und so geht es weiter und weiter. Bis man mit der Einsicht endet, dass man nicht klug genug sein kann, weil man kann nicht individuell klug genug sein gegen die allgemeine Vernunft. Die allgemeine Vernunft ist immer erstens kluge und zweitens grausam. Das heißt, wenn man abstuft, was am grausamsten ist, die Vernunft und das Denken, ja? Weil die haben keine Gnade. Also das Prinzip des Denkens selbst ist, wie gesagt, eine Vernichtung der Gedanken. Das ist der Grundintuition des Hegelschen Ansatzes. Ja? Dass das Denken ist absolutes Fließen. Für das Denken ist nichts heilig. Kein Gedanke ist dessen wert, sozusagen stabilisiert zu werden. Jeder Gedanke, wie auch immer, wird abgelöst. Ja? Ich kann zum Beispiel in der Ekstase darüber nachdenken, was die Welt ist und so weiter, über Gott, aber dann denke ich, was ich zum Essen kriege, ja? Und so weiter. Für das Denken gibt es nichts, was das Denken im Denken in ihrer eigenen Prozess nicht zu Fall gebracht hätte und vernichtet. Ja? Und das heißt, dass es eine Vernichtungsmaschine, die absolut keinen Widerstand duldet, und es gibt nichts, was diesem Prozess einen Widerstand leisten könnte. Ja? Das heißt, wir haben einen absoluten Herrn entdeckt. Und haben wir einen absoluten Herrn entdeckt, sind wir zufrieden. Wir sind zufriedene Sklave, weil wir wissen, dass wir sozusagen die Sklaven des mächtigsten Herrn überhaupt gibt. Ja? Es gibt keine andere potenzielle Macht, die diese Herrschaft ablösen kann. Und da es diese Macht nicht gedacht werden kann, sie kann nicht gedacht werden, dass wenn sie gedacht wird, das ist ein Teil des Denkens selbst, dann sind wir am Ende jeder möglichen Entwicklung. Ja? Also unter der ultimativen Herrschaft. Es ist ein extrem sozusagen Aufklärung in Bezug auf die Aufklärung. Ja? Es ist eine Akzeptanz der Vernunft unter den schlimmsten Voraussetzungen, was diese Vernunft anbelangt. Adorno schreibt das Umgang später in eleganten Prosa als Dialektik der Aufklärung. Ja, er entwickelt diese Stelle zu einem Buch, zum Teil brillanten Buch, in dem er dieser Umschwung von absoluter Begeisterung zur absoluten Kälte beschreibt. Ja, und diese Unterwerfung, ja, dass man sozusagen zunächst einmal die Vernunft als Befreiung feiert und hofft, dass die Vernunft einen befreit. Wenn man aber wenn die Vernunft triumphiert, begibt man sich aber in die ultimative Sklaverei. Und dann sagt er sozusagen, die Vernunft verkörpert sich in Auschwitz. Ja? Und dieser ist nichts anderes als Wiederholung dessen, was Hegel sagt, dass die Vernunft verkörpert sich in Guillotine. Das heißt, es handelt sich um eine sozusagen Ablösung der Menschen, also eine Vernichtung der Menschen, das sozusagen Vernichtung der Gedanken durch die Vernunft abbildet als eine reale gesellschaftliche Praxis in all diesen Fällen. Okay. Das ist zunächst einmal, was ich sagen wollte, und wir diskutieren das in 15 Minuten, sagen wir Viertel vor, oder sagen wir so 10 vor 12.